Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Die meisten von uns haben das gar nicht oder zumindest noch nicht bewusst erlebt. Dafür sind wir zu jung. Aber es ist gar nicht mal so lange her, dass Deutschland und viele weitere Länder in einer Art dauerhafter Angst gelebt haben. In der Angst vor einem dritten Weltkrieg. In der Angst vor einem, im schlimmsten Falle, alles vernichtenden Atomkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da hatten die Spannungen zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion immer weiter zugenommen. Diese weltanschauliche und die machtpolitische Kluft zwischen den Lagern war immer größer geworden. 1946 schon stellte der britische Premierminister Winston Churchill in einer berühmt gewordenen Rede fest, von Stettin an der Ostsee bis Triest an der Adria ist ein eiserner Vorhang über den Kontinent heruntergegangen. Auf beiden Seiten dieses eisernen Vorhangs, da rüsteten der Westen und der Osten nach aller Kraft auf, munitionierten sich mit irrwitzigen Mengen, muss man sagen, atomarer Waffen, die das Potenzial hatten, das menschliche Leben auf diesem Planeten gleich mehrfach auszurotten. Ich bin Katrin Ohlendorf, hallo, und im Hörsaal geht es heute um die militärische, die politische und die psychologische Logik von Nuklearwaffen.
From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent.
Wenn die Nuklearwaffen so eine große Sprengwirkung haben, warum ist es zu einem enormen Anstieg der Anzahl der Atomsprengköpfe gekommen?
I call upon Chairman Khrushchev.
Eigentlich war es unsinnig, diese große Zahl von Nuklearwaffen zu haben.
This clandestine, reckless and provocative threat to world peace.
Da man der anderen Seite nicht traute, ob sie nicht mit ein paar mehr Atomwaffen vielleicht doch versucht sein könnte, einen Vorteil zu bekommen, kam es eben dazu, dass man dann immer wieder nachziehen wollte. In der Hochzeit des Kalten Krieges waren das mehrere Zehntausende Atomsprengköpfe, über die beide Seiten verfügt haben. Trotz dieser Krisen ist es nie zu einem Atomangriff gekommen.
Ja, nochmal Glück gehabt, das kann man nur etwas flapsig sagen. Denn heute wissen wir, dass die Welt tatsächlich mehr als einmal nur knapp daran vorbeigeschraubt ist, dass tatsächlich eine Seite den roten Knopf drückt. Woran lag das, dass das nicht passiert ist? Und warum wurde überhaupt so irrational aufgerüstet? Und was macht Nuklearwaffen so besonders im Vergleich zu konventionellen Waffen? Das schauen wir uns jetzt im Detail an. Wer als erster schießt, stirbt als zweiter. Militärische, politische und psychologische Aspekte von Nuklearwaffen. So heißt der Vortrag von Michael Broska zum Thema. Broska ist Friedens- und Konfliktforscher und war bis 2016 Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg. Aufgezeichnet wurde sein Vortrag am 16. Januar 2017 in der Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek Karl von Ossietzky, und zwar im Rahmen einer Vortragsreihe zur Ausstellung Der Kalte Krieg – Ursachen, Geschichte, Folgen. Organisiert wurde diese Ausstellung vom Berliner Kolleg Kalter Krieg und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Die begleitende Vortragsreihe wurde in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Institut für Sozialforschung organisiert. Michael Broska.
Also der erste Punkt ist, was macht denn Nuklearwaffen besonders? Für viele wird es keine große Überraschung sein. Nuklearwaffen sind zweimal wirklich zum Einsatz gekommen, in Hiroshima und Nagasaki. Sie haben in Hiroshima 1945 schon unmittelbar, dann aber in der Folge in den nächsten Jahren zu einer relativ großen Zahl von Todesopfern geführt. Durch die Zerstörungen, die durch eine Druckwelle entstanden sind, das heißt, Menschen sind in ihren Häusern umgekommen, und dann sehr viele Menschen durch die Hitzewelle. Und dann gibt es eben darüber hinausgehend eine weitere Wirkung, die Strahlenwirkung, die auch schon in der Anfangsphase nach dem Angriff von Hiroshima zu Todesopfern geführt hat, allerdings dann eben auch langfristig, wo man sehen kann, dass insbesondere Krebs und andere Folgen, die eben mit Strahlung zu tun haben, erst im Laufe der Zeit dann zu Todesopfern geführt haben. Insgesamt sind 1950 etwa 120.000 Menschen, die in Hiroshima die Atomexplosion ursprünglich überlebt hatten, in Langzeituntersuchungen medizinisch dann eben immer wieder untersucht worden daraufhin, wie ihr Gesundheitszustand ist. Und Sie sehen, dass eben noch bis heute Menschen unter den Folgen dieses Atomangriffs auf Hiroshima leiden. Nun ist die Anzahl der Todesopfer insgesamt, die man mit Hiroshima und in Nagasaki verbindet, im Vergleich der Anzahl der Opfer natürlich im Zweiten Weltkrieg insgesamt gar nicht mal so groß. Da sind hier Zahlen der amerikanischen Regierung, die nach dem Krieg untersucht hat, nach dem Zweiten Weltkrieg untersucht hat, wie viele Menschen denn umgekommen sind durch verschiedene Arten von Waffensystemen. Und da kann man sehen, dass dann in Hiroshima und Nagasaki nach den Zahlen, die wie gesagt unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges erhoben worden sind, die Anzahl der Todesopfer schon sehr groß war in den Zehntausendern, dass aber etwa der Angriff auf Tokio, der mit konventionellen Bomben geführt worden ist, insgesamt mehr Todesopfer geführt hat. Und das ist ja auch logisch. Wir wissen es ja auch von den Angriffen, die in Deutschland gewesen sind, auch hier in Hamburg, dass man natürlich auch mit konventionellen Bombardierungen viele, viele Menschen zu Tode bringen kann. Also allein die Tatsache, dass Atomwaffen so tödlich sind, macht sie jetzt nicht direkt zu etwas Besonderem, sondern es kommen andere Faktoren hinzu. Natürlich ein wichtiger Faktor, Sie sehen hier, auf Tokio sind sehr viele Bomberangriffe geflogen worden, während in Hiroshima und Nagasaki jeweils ein Flugzeug genügt hat, um diese tödliche Fracht zu bringen. Das heißt, vom logistischen Aufwand her sind natürlich Nuklearwaffen deutlich effektiver aus militärischen Gesichtspunkten. Es kommen aber auch andere Dinge hinzu. Die auf Hiroshima abgeworfene Nuklearwaffe hatte eine Sprengwirkung von etwa 13 Kilotonnen TNT, das ist immer der Vergleichsmaßstab, 13.000 Tonnen eines sehr hochwirksamen konventionellen Sprengstoffs TNT. Die größte jemals getestete Atomwaffe war die sogenannte Zar-Bombe, ein russisches Produkt, die im Jahre 1961 gezündet worden ist, die 50 bis 60 Megatonnen Sprengwirkung hatte. Also etwa das 3.000-fache, 4.000-fache beinahe. Diese Atombombe wäre sie abgeworfen worden, das ist hier eine Landkarte von Paris, hätte also eine Sprengwirkung gehabt, die, was schon die Druck- und Hitzewelle ausgemacht hätte, die Innenstadt von Paris zerstört hätte, wenn man dann die Druckwelle und die weitere Brandwirkung, also was dann an Brand entsteht, dazu rechnet, also das gesamte Stadtgebiet von Paris. Das heißt, die Atomwaffen, die Nuklearwaffen, die dann nach Hiroshima und Nagasaki entwickelt wurden, hatten häufig deutlich größere Sprengwirkungen und hätten natürlich dann auch, jetzt nicht proportional linear, aber doch eine deutlich höhere Sprengwirkung gehabt. Hinzu kommt, dass Nuklearwaffen darüber hinaus auch noch weitere Effekte haben. Ich sprach bereits über die Strahlenwirkung, aber etwas, was vor allen Dingen dann in der Spätphase des Kalten Krieges wissenschaftlich sehr stark erforscht worden ist, führt die Verwendung von vielen Atomwaffen dazu, dass es einen Effekt gibt, den man Nuklear Winter genannt hat, nuklearer Winter, nämlich dadurch, dass sehr viel Material verbrennt, dass Rauch- und Staubpartikel in die Atmosphäre gelangen, es zu einer Abkühlung kommt. Und hier haben Sie ein Schaubild, was vergleicht die Wirkungen der globalen Erwärmung durch den Klimawandel mit verschiedenen Modellrechnungen von verschiedenen großen Atomexplosionen, die in Gebieten erfolgen, wo eben diese Art von Rauch- und Staubpartikelentwicklung entsteht. Und selbst eben ein relativ begrenzter Atomkrieg, hier 100 Hiroshima-Size Nuclear Weapons, also in der Größenordnung 20 Kilotonnen und kleiner, hätte eben schon nach diesen klimatologischen Berechnungen einen erheblichen Rückgang der globalen Temperatur zur Folge und entsprechend natürlich dann auch ein großer Atomkrieg entsprechend größere Folgen. Das ist etwas, wie gesagt, was dann in der Ursprungszeit, als Atomwaffen entwickelt wurden, so noch nicht gesehen wurde. Allerdings gab es damals viele Befürchtungen, dass es andere Effekte geben würde. Die Wirkung von Atomwaffen hat früh dazu geführt, dass man überlegt hat, sich, dass es die üblichen Überlegungen, wie man Waffensysteme einsetzen kann, dass die nicht ausreichen, sondern dass man über Atomwaffen aufgrund ihrer starken Sprengwirkung anders auch militärisch nachdenken muss, eben als über konventionelle Waffen. Hier sind die Köpfe einiger derjenigen aufgeführt, die unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen haben, sich Gedanken darüber zu machen, was bedeutet denn das? Und wir sind jetzt hier sehr stark in diesem militärischen Bereich. Sie sehen aber, das sind Zivilisten gewesen. Eines der Kennzeichen des Nachdenkens über auch den militärischen, die strategische Bedeutung von Nuklearwaffen, insbesondere in den USA, aber mit Abstrichen auch in der Sowjetunion, war, dass es vor allen Dingen Akademiker, Zivilisten waren, die aus bestimmten Fachrichtungen kamen. Sehr viele waren Mathematiker, auch Physiker, auch aus dem Bereich dessen, was man Systems Engineering nennen könnte, also mehr so Ingenieure. Sie sehen hier oben links Herrn Wohlstetter, rechts Hermann Kahn, Bernard Brody und unten in der Mitte, das ist Henry Kissinger, der damals als junger Mann auch schon dann wichtige Arbeiten über diese Fragen geschrieben hat. Konzentriert war das institutionell in einer Institution, die sich RAND nennt, RAND Corporation. RAND, diese Abkürzung, kommt aus dem Englischen und heißt nichts anderes als R&D, Research and Development, und war von der amerikanischen Luftwaffe gegründet, gehört auch heute noch der amerikanischen Luftwaffe. Die ersten Trägersysteme waren ja Flugzeuge, und die amerikanische strategische Kultur, die mit Atomwaffen zu tun hat, ist sehr stark eben vom Denken der Luftwaffe auch geprägt worden, aber dann eben auch von diesen Zivilisten. Ich komme da gleich nochmal genauer drauf zurück. Aber man muss, bevor man das macht, über Trägersysteme reden, weil die Atomwaffen an sich haben eben diese große Sprengwirkung, sind auch relativ gut transportierbar, aber entfalten ihre militärische Wirkung, auch ihre politische Bedeutung, eigentlich erst in Verbindung mit bestimmten Trägersystemen. Es gibt im Prinzip drei Arten von Trägersystemen. Also es gibt die klassischen Flugzeuge. Die spielen aber im Vergleich mit den anderen, vor allen Dingen mit dem Trägersystem Raketen, eine untergeordnete Rolle. Sie sind geeignet für die Benutzung auch im Bereich von Atomwaffen, weil sie relativ viele Atomwaffen tragen können. Aber ansonsten haben sie viele Nachteile. Sie sind relativ leicht detektierbar, abschießbar und fliegen relativ langsam. Das ist bei Raketen anders. Und insofern sind Raketen die bevorzugte Trägerwaffe für Atomwaffen gewesen und sind es immer noch. Raketen fliegen relativ schnell. Die Flugzeit von einer größeren Rakete mit einem relativ hohen Flugbahn über, in diesem Fall sind es, glaube ich, 12.000 Kilometer, beträgt 2.000 Sekunden. Das heißt, das sind weniger als 20 Minuten. Das heißt, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 25.000 Kilometer pro Sekunde. Das sind natürlich erhebliche Entfernungen, die da geflogen werden können, und relativ kurze Flugzeiten. Diese kurzen Flugzeiten können mit anderen Trägersystemen nicht erreicht werden, auch nicht mit Marschflugkörpern. Marschflugkörper, das ist eine dann erst in der zweiten Phase des Kalten Krieges vorangetriebene technologische Entwicklung, obwohl es Marschflugkörper schon vorher gab. Auch Deutschland hat ja schon im Zweiten Weltkrieg Marschflugkörper eingesetzt, sind relativ langsam, sind im Grunde genommen nicht schneller als Flugzeuge, sind meistens auch wie Flugzeuge, was den Antrieb angeht, ausgestattet, haben aber den großen Vorteil, dass sie relativ schwer zu detektieren sind, weil man mit ihnen sehr niedrig fliegen kann, weil man sie auch über Flugbahnen schicken kann, die relativ schwer zu detektieren sind. Sie sind aber eben in der Flugzeit nicht mit Raketen vergleichbar. Diese sehr kurzen Flugzeiten führen dazu, dass natürlich es so ist, dass man nur sehr wenig Zeit hat, um auf anfliegende Raketen zu reagieren. Das hat dann dazu geführt, dass beide Seiten eine Strategie des Launch on Warning eingenommen haben. Das heißt, sie haben gesagt, wir müssen unsere eigenen Systeme abflugbereit haben, wenn wir die Warnung bekommen, dass Systeme, Raketen auf unsere Stellung anfliegen. Ich werde gleich noch ein bisschen darauf eingehen im Bereich der Strategien, aber schon mal wichtig, dass eben dieses Launch on Warning sehr stark daran hängt, dass man eben diese Trägersysteme Raketen hatte, in Kombination mit den Nuklearwaffen als eben besonders zerstörerische Sprengköpfe. Aber nochmal jetzt genauer zu diesen Strategien. Der Titel der Veranstaltung heute heißt ja wer als erster schießt, stirbt als zweiter. Das ist im Grunde genommen ja sozusagen die Abschreckungslogik, die auch für andere Waffensysteme gelten kann. Das kann man ja auch mit konventionellen Waffen machen. Abschreckung ist nicht nur mit Nuklearwaffen darstellbar, sondern auch eben mit konventionellen Waffen, wobei natürlich immer das Kalkül dahinter ist, dass man dem Angreifenden zu vermitteln sucht, dass die Vorteile, die dieser durch einen Angriff bekommen könnte, die Nachteile, die dann der Gegenschlag für den Angreifenden bringt, nicht aufwiegen können. Dass also die Nachteile des Rückschlages größer sind als die Vorteile des Angriffs. Das ist dann das, was man eben mit diesen klassischen Begriffen Erstschlagfähigkeit und Zweitschlagfähigkeit bezeichnet. Die Erstschlagfähigkeit wäre dann also, dass man, und jetzt komme ich wieder zurück zu den Nuklearwaffen und den Raketensystemen, dass man in der Lage wäre, mit den eigenen Raketensystemen, die mit Nuklearsprengköpfen bestückt sind, die Atomwaffen und die Trägersysteme der anderen Seite so zerstören kann, dass diese nicht mehr reagieren kann. Zweitschlagskapazität heißt entsprechend, dass man die Fähigkeit hat, den Erstschlag zu überleben, also die Nuklearsysteme dann noch zu haben, um dann eben seinerseits im Gegenschlag dem Gegner einen hohen Schaden zuzufügen. Das ist das, was dann diese Denker über den Nuklearkrieg als besonders wichtige Elemente einer Strategie im Nuklearkrieg herausgearbeitet haben, dass man eben über die Zweitschlagfähigkeit vermügen muss, dass man auch, wenn man keine bösen Absichten hat und vielleicht nur der andere die bösen Absichten hat, immer noch in der Lage ist, ihm einen Schaden zuzuführen, sodass das grundlegende Abschreckungskalkül funktioniert. Dass also die Erstschlagkapazität man der anderen Seite nicht zugestehen darf. Ein Problem, ich komme noch auf andere Probleme zu sprechen, ein Problem dieser Idee ist das, was man als Selbstabschreckung bezeichnet. Da Atomwaffen diese enorme Sprengwirkung haben, ist es möglicherweise auch für denjenigen, der einen Erstschlag abbekommen hat, nicht logisch, einen Zweitschlag auszuführen. Weil möglicherweise, da kommt dann auch wieder diese Überlegung mit dem nuklearen Winter zum Einsatz, möglicherweise sein Zweitschlag die Schäden auch für ihn selber so groß macht, dass sie nicht tragbar sind. Das also, und das gilt insbesondere, wenn es jetzt nicht das Ziel desjenigen, der angreift, ist, jetzt große Zerstörung hervorzurufen, dass es nicht rational ist, mit Atomwaffen zu antworten. Nehmen wir das Beispiel, einer der Atomwaffenstaaten droht damit, eine Atomwaffe einzusetzen und macht das sogar, setzt eine Atomwaffe ein. Der Angegriffene könnte jetzt natürlich zurückschlagen und auch Atomwaffen einsetzen. Aber das würde möglicherweise bedeuten, dass er dann eben diese ganze Kette eines weiteren Ansatzes von Atomwaffen, von mehreren zumindest, in Gang setzt und damit dann, nicht vielleicht zuletzt auch über diesen nuklearen Winter, dann auch eine Zerstörung nicht nur des Gegners, sondern auch der eigenen Lebensexistenz hervorruft. Insofern ist es möglicherweise so, dass es eben gar keine rationale Verwendung für Atomwaffen gibt, selbst wenn man angegriffen wird, dass also Atomwaffen eben nur, und das ist dann der politische Zweck von Atomwaffen, nur den Zweck haben, den anderen davon abzuhalten, überhaupt Atomwaffen als erstes einzusetzen. Weil natürlich dieses Kalkül immer auch für die andere Seite gilt. Insofern also Selbstabschreckung möglicherweise dazu führt, dass es nicht zu einem Einsatz von Atomwaffen keiner Seite kommt, aber dass möglicherweise auch schon der Ersteinsatz von Atomwaffen nicht rational ist, weil eben diese Zweitschlagfähigkeit weiter besteht, solange sie besteht. Insofern also das Nachdenken über Nuklearwaffen als Waffen innerhalb der Kategorie der Abschreckung andere Ergebnisse hervorruft als im Bereich der konventionellen Waffen, wo die Schadenswirkung möglicherweise besser begrenzbar ist als im Bereich der Nuklearwaffen mit ihrer enormen Zerstörungsfähigkeit. Andererseits führt diese Art von Ausbalancierung von Erst- und Zweitschlagfähigkeit und Selbstabschreckung möglicherweise dazu, dass man die Parteien in einer solchen Situation dazu neigen, riskantes Verhalten zu zeigen. Eine der Entwicklungen innerhalb des strategischen Nachdenkens über Nuklearwaffen, oder die davon jedenfalls befördert wurde, ist die sogenannte Spieltheorie. Was heißt Spieltheorie? Spieltheorie ist der Versuch, gedanklich durchzuspielen und das dann auch mathematisch durchzuformen, wie man sich strategisch verhält. Strategisch heißt, dass das Ergebnis des eigenen Verhaltens auch von dem Verhalten anderer abhängt. So dass man also nicht selber darüber alleine entscheiden kann, welche Auswirkungen das eigene Handeln hat, sondern das eben abhängig ist von einem Partner, von einem Gegner. Partner, deswegen Spieltheorie, Gegner eben deswegen auch sehr nutzbar für diese Situation im Kalten Krieg. Hier ist ein Spiel, was eben ein Gedankenexperiment ist für auch das Verhalten von Gegnern, die eben über so starke Waffen wie Nuklearwaffen verfügen. Das heißt Chicken. Chicken heißt es, weil es angeblich in den USA in den 1950er Jahren nicht unüblich war, dass junge Männer sich verabredet haben, mit zwei Autos aus zwei unterschiedlichen Richtungen aufeinander zuzufahren, beide jeweils mit dem linken Reifen auf dem Mittelstreifen. Und wer als erster gezuckt hat, wer als erster vom Mittelstreifen abgewichen ist, der hatte verloren. Wenn natürlich beide darauf bestanden haben, nicht zu verlieren, führte das zum Crash. Das ist die Grundidee des Spieles Chicken. Sie sehen also ein strategisches Spiel in dem Sinne, dass eben das eigene Verhalten und der Erfolg des eigenen Verhaltens, man will ja das Spiel gewinnen, nicht unabhängig davon ist, wie der andere sich verhält. Das kann man jetzt mit Zahlen hier dann auch unterlegen und entsprechend dann auch mathematisch dann machen. Sie sehen da oben, was immer blau ist. Das ist das, was für Vorteile bzw. Nachteile der Spieler Blau, B in diesem Fall, hat. Rot ist, sind die Vorteile und Nachteile, die der Spieler A hat. Wenn jetzt zum Beispiel A und B jeweils ausweichen, haben sie keine Vor- und Nachteile, passiert gar nichts. Nehmen wir aber mal das Beispiel, sowohl A als auch B halten den Kurs, dann haben sie beide ziemliche Nachteile, weil sie natürlich in einem Crash aufeinander zufahren. Die beiden interessanten Fälle sind die beiden anderen. Wenn jetzt A ausweicht und B hält Kurs, dann hat B einen Vorteil, kleinen Vorteil, deswegen da die 1. Und A hat einen kleinen Nachteil, verliert das Spiel, deswegen die minus 1. Also ist natürlich für dann denjenigen, der den Kurs hält, besser als für denjenigen, der ausweicht, weil das ist der Sinn des Spiels. Genauso ist aber umgekehrt, wenn jetzt eben dann A ausweicht und B den Kurs hält. Was ist denn jetzt das Ergebnis? Wie verhalten sich rationale Spieler? Und das Ergebnis ist, dass es hier kein Ergebnis gibt. Beide Ergebnisse sind aus der Sicht rationaler Spieler möglich. Und das hat Herr Nash gezeigt. Das ist das, was man ein Nash-Gleichgewicht nennt, was es in diesem Falle nicht nur in einem Feld gibt, sondern in zwei Feldern gibt. Das kann man zeigen, indem man mal in irgendeinem Feld anfängt und sich überlegt, wie denn die Spieler anders entscheiden könnten. Fangen wir mal an in dem Feld, beide halten Kurs. Dann ist es natürlich für den blauen Spieler B besser, davon wegzukommen und in das Feld darüber zu kommen, also Kurs zu halten. Das heißt aber dann für den Spieler A, dass das nicht optimal ist, denn er hat dann eine minus 1. Das heißt, er wird dann also sagen, nee, dann besser gehe ich in das Feld links oben, wo ich eine 0 habe, das ist besser eine 1 als minus 1 oder noch besser, ich gehe in das Feld unten links, wo auch ich plus 1 habe. Das heißt, der wird versuchen, sich dahin zu bewegen. Das aber ist für den Spieler B nicht optimal. Der wird dann also wieder versuchen, in das Feld oben rechts zu kommen. So schwanken die beiden hin und her. Es gibt kein sogenanntes Nash-Gleichgewicht. Was Tom Schelling und John Nash daraus gefolgert haben, ist, dass es eine Tendenz gibt zum The Brinkmanship, nämlich dazu, den Kurs zu halten. Das deswegen leider Gottes dieses Ergebnis unten rechts, weil beide eben immer wieder versuchen, in dieses Feld, in diese Felder zu kommen, wo sie Vorteile haben, nicht unwahrscheinlich ist. Das ist zwar für beide nicht erstrebenswert, ist logischerweise, zum Crash zu kommen, aber dass beide immer versuchen werden, möglichst nah dran zu bleiben. Das ist also ein Beispiel einer Anwendung von Spieltheorie. Ich komme nachher nochmal zu einer anderen, die eben zeigt, dass eben diese einerseits bremsende Wirkung von Nuklearwaffen, wo eben auch dieser Crash möglich ist, möglicherweise aber verbunden ist mit einer Tendenz, immer zu versuchen, an die Grenze zu kommen und immer wieder im Sinne einer Brinkmanship, einer sehr risikoreichen Strategie auszuloten, wie weit denn der andere möglicherweise bereit ist, das eigene aggressive Verhalten zu tolerieren. Nun kann man sagen, wenn die Nuklearwaffen so eine große Sprengwirkung haben, warum reicht es dann nicht, eine kleine Anzahl zu haben? Warum reicht es nicht, ein paar Dutzend Atomwaffen zu haben? Warum ist es zu einem enormen Anstieg der Anzahl der Atomsprengköpfe gekommen? Das war also in der Hochzeit des Kalten Krieges, waren das mehrere Zehntausende Atomsprengköpfe, über die beide Seiten verfügt haben. Eine Kapazität, wirklich das menschliche Leben auf der Erde mehrfach zu vernichten, allein schon durch die Blast- und die Sprengwirkung und die Feuerwirkung, abgesehen eben von so Effekten wie dem nuklearen Winter. Sie sehen auch, dass es dann später abgebaut worden ist, da komme ich noch drauf hinzu, aber dass es eben eine lange Phase gegeben hat, wobei die Amerikaner zunächst ihren Höhepunkt erreicht haben, eine Anzahl der Atomwaffen, und dann später dann von der Sowjetunion in den 1980er Jahren überholt worden sind sogar noch, aber dass eben beide enorm große Anzahlen von Atomwaffen entwickelt haben. Warum? Da möchte ich dann auf eine Reihe von Faktoren eingehen, die man noch berücksichtigen muss, um zu verstehen, dass die Atomwaffen so ein wichtiger Faktor dann geworden sind, auch innerhalb der Dynamik des Kalten Krieges. Der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist die Erhöhung der Anzahl der eigenen Atomsysteme, um sie möglichst erst schlagfähig zu machen, beziehungsweise gleichzeitig auch die Zweitschlagfähigkeit zu erhalten. Dafür musste man, so glaubte man jedenfalls, möglichst viele und möglichst unterschiedliche Trägersysteme entwickeln. Auch Atomsprengköpfe, auch da gab es verschiedene Typen, kleine, große, schwere, leichte, aber vor allen Dingen sehr viele verschiedene Trägersysteme. Insbesondere die Sowjetunion hat also eine große Anzahl von verschiedenen Systemen entwickelt. Die Amerikaner haben das in den 1950er Jahren gemacht, danach dann relativ seltener. Das wird aber zum Teil kaschiert, dass die USA dann innerhalb der bestehenden Systeme sehr viel modernisiert haben, die verbessert haben, während in der Sowjetunion sehr stark die Tendenz bestand, immer wieder neue Systeme zu entwickeln. Viele von diesen Systemen sind zwar getestet worden, aber natürlich nicht unter wirklich Ernstbedingungen. Das ist natürlich auch ein Faktor, der möglicherweise dazu geführt hat, so genau weiß man es nicht, dass in der Sowjetunion mehr von solchen Systemen entwickelt worden sind, dass das Vertrauen in die Technik, in die eigene Technik dort geringer war, möglicherweise auch zu Recht, weil eben die Technologie in diesen Bereichen in der Sowjetunion nicht so entwickelt war wie in den USA. Aber man hat nicht nur die Anzahl der Trägersysteme und die Diversifizierung der Trägersysteme immer weiter vorangetrieben, um Erstschlag- und Zweitschlagkapazität möglicherweise zu haben oder jedenfalls darauf vorbereitet zu sein, sie haben zu können, sondern man hat auch eine nukleare Infrastruktur aufgebaut, die möglichst viele kleine Einheiten hatte, um eben auch da die Zweitschlagkapazität zu garantieren. Denn wenn man möglicherweise alle seine Raketen nur an einem Ort gehabt hätte, dann wäre es natürlich für die andere Seite leichter gewesen, diesen Ort zu zerstören. Das führt aber natürlich dazu, dass die Gegenseite, die sagt, wir wollen möglichst viele Ziele treffen, die militärisch relevant sind, sagt, wir brauchen sehr viele Nuklearwaffen. Diese Ideen der Diversifizierung waren von Anfang an da, sie sind aber im Laufe der Jahre immer weiter entwickelt worden. Man kann davon sprechen, dass zu Anfang so die Idee überwogen hat, man braucht vor allen Dingen Atomwaffen, um, wenn man angegriffen wird, massiv der anderen Seite drohen zu können, die andere Seite vernichten zu können im Notfall, dann wird die andere Seite dann schon aufgrund der Abschreckungslogik nicht zu einem aggressiven Verhalten tendieren und schon gar nicht zu einem Erstschlag. Also man muss vor allen Dingen in der Lage sein, viel an nuklearer Macht aufbringen zu können. Dann hat man festgestellt, das hat eben dieses möglicherweise Verhalten der Brinkmanship zur Folge, dass die andere Seite zum Risiko neigt, weil sie kann ja immer versuchen, kurz vor dieser Atomschwelle zu bleiben, uns zu reizen, denjenigen, der also diese Macht der massiven Vergeltung hat, dass er sagt, das ist zu viel, ich kann nicht deswegen die Atomwaffen einsetzen, aber eben trotzdem davon Nachteile hat. Das heißt, die Krisenstabilität einer solchen massiven Vergeltung ist problematisch. Denn es kann sein, dass der Gegner es übertreibt und auf einmal dann doch seine Pizzereien, seine eigentlich aus seiner Sicht nicht für einen Nuklearkrieg hinreichenden Aktivitäten dann doch zum Atomkrieg führen. Und eben, es kommt das Problem, vielleicht ist dann derjenige, der über die Kapazität zur massiven Vergeltung verfügt, selbst abgeschreckt und sagt, das kann ich doch nicht machen. Das führt zur Vernichtung der Welt und auch ist es moralisch nicht denkbar. Deswegen hat dann eben schon früh, aber stärker im Laufe der Zeit, eine andere Strategie an Oberhand gewonnen, die man eher als Flexible Response bezeichnen kann, wo man gesagt hat, nee, es kann ja nicht sein, dass man also jetzt alle, also so starke Nuklearwaffen hat, dass man möglicherweise die Welt vernichtet, sondern man muss sehr flexibel sein. Man muss kleine Dosierungen von Atomwaffen einsetzen können. Und es gibt dann zwei Strategien, die sich da entwickelt haben im Rahmen dieses Konzeptes, die ein bisschen auch flapsig dann Nuts und Mad genannt worden sind. Nuts, also was im Englischen auch ein bisschen verrückt heißt, aber eigentlich heißt Nuclear Use Targeting Strategy, wo man also gesagt hat, wir suchen uns Pakete von Zielen heraus. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Gegner uns angreift mit konventionellen Mitteln, dann wollen wir nur 10 Ziele mit Nuklearwaffen belegen. Oder wenn er uns angreift mit 100, dann müssen wir in der Lage sein, auch mit 100 zu antworten. Also dass man eben verschiedene Größenordnungen von Nuklearwaffen hat und die einsetzen kann. Und MAD, Mutual Assured Destruction, sagt, ja, das ist zwar auch nicht schlecht, aber man muss eben sehen, dass man den Schaden möglichst groß macht. Und dazu eignet sich vor allen Dingen der Angriff auf Städte. Counter Value, Counter Force sind dann nicht ganz übereinstimmende, aber sehr ähnliche Konzepte. Counter Value, wo es vor allen Dingen die Frage ist, dass man möglichst viele Menschen damit betrifft, um damit dem Gegner zu schaden. Bei Counter Force geht es eher darum, militärische Ziele anzugreifen. Beides ist gemacht worden. Es ist auch eine Frage der technischen Möglichkeiten gewesen. Zunächst konnte man in den 50er Jahren nicht so zielgenau Raketen einsetzen, sodass eigentlich nur Counter Value möglich war. Im Laufe der Zeit ist dann die Zielgenauigkeit immer größer geworden, sodass man dann wirklich relativ genau eben auch zum Beispiel Atomanlagen der anderen Seite vernichten konnte. Eine Strategie, die es auch gedanklich gegeben hat, die eigentlich eine logische Fortsetzung von NUTS ist, die aber nicht offiziell zur Strategie geworden ist, jedenfalls soweit man weiß, ist eine, die nur auf die Enthauptung des Gegners gezielt hätte, die also nur versucht hätte, genau die Kommandozentrale zu treffen, Counter Leadership. Die Idee wäre dann gewesen, dass dann die Gegenseite gar nicht mehr in der Lage wäre, zu antworten. Der Nachteil, das hätte aber dann möglicherweise dazu geführt, dass die Automatismen des Launch on Warning und der schnellen, kurzen Reaktionszeiten in Gang gesetzt worden wären, sodass also dann auch ohne, dass es eine Kommandozentrale gegeben hätte, trotzdem eben der Atomkrieg weitergegangen wäre. Andere Antriebsfaktoren der nuklearen Rüstung möchte ich aber auch noch nennen. Einer ist, dass natürlich es nicht nur um die USA und die Sowjetunion ging, sondern es ging eben um Blöcke. Es ging um die NATO und dann auf der anderen Seite die Warschauer Vertragsorganisation. Und insbesondere in der NATO, in geringerem Maße in der Warschauer Vertragsorganisation, spielte die Rolle eine Frage, ja, was ist denn jetzt, funktioniert die Abschreckung nur zwischen der USA und der Sowjetunion oder funktioniert sie jetzt auch für uns in Europa? Würden die USA, wenn jetzt die Sowjetunion uns angreift in Deutschland, auch Atomwaffen einsetzen, um diesen sowjetischen Angriff abzuwehren? Oder mit Logik der Abschreckung, ist es für die Sowjetunion glaubwürdig, dass bei einem Angriff auf Deutschland sie möglicherweise damit rechnen müsste, von den USA mit Nuklearwaffen angegriffen zu werden? Das kann man mit Recht und Fug bezweifeln. Sogar jemand wie Henry Kissinger hat in vielen nicht öffentlichen und teilweise auch öffentlichen Gesprächen gesagt, er hält das nicht für glaubwürdig. Aber man kann natürlich Gegenmittel ergreifen. Ein Gegenmittel ist zu sagen, wenn wir jetzt auch in Europa Nuklearwaffen haben, dann steigt die Glaubwürdigkeit dieser erweiterten Abschreckung. Denn dann würde ja schon ein Angriff mit konventionellen Mitteln der Sowjetunion auf Europa wahrscheinlich auch dazu führen, dass Nuklearwaffen eingesetzt werden gegen die Sowjetunion. Das heißt also, diese potenzielle Entkopplung Europas von der nuklearen Abschreckung, die kann man eben auch damit versuchen, der kann man damit versuchen zu entgehen, indem man Nuklearwaffen in Europa hat. Und entsprechend sind dann auch relativ viele Nuklearwaffen in Europa stationiert worden. ob die dann möglicherweise auch für eine Erdschlagkapazität eine Rolle gespielt haben, kann man darüber diskutieren. Aber eben, wie gesagt, offiziell war jedenfalls diese erweiterte Abschreckung ein wesentlicher Grund. Sie führte aber eben zu einer weiteren Steigerung der Anzahl der Atomwaffen, die man glaubte haben zu müssen. Nicht nur die in den USA, sondern auch in Europa. Und auch die Sowjetunion hatte Waffen, Nuklearwaffen bei ihren Verbündeten. Und schließlich ein weiterer Faktor, die technologische Entwicklung, die immer weiter stattfand. Mehrsprachsprengköpfe, dass man in der Lage war, eine Rakete nicht nur mit einem Sprengkopf zu bestücken, sondern mit mehreren. Das erhöhte dann sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass man in der Lage wäre, dann eben viele Ziele bei der Gegenseite zu treffen, während man selber eben nur ein Ziel bot. Also insofern auch wieder hier diese Frage der Zweit- und Erdschlagkapazität, die dadurch dann verändert wurde. Raketenabwehr, ab 1982 dann unter dem Namen SDI bekannt, auch ein Versuch der Amerikaner dann zu verhindern, dass sowjetische Nuklearwaffen in den USA landen können. Was natürlich dann wiederum zu Gegenbewegung bei der Sowjetunion führte, die gesagt hat, dann brauchen wir halt mehr Atomwaffen oder wir brauchen andere Atomwaffen oder Trägersysteme, die in der Lage sind, solche Raketenschilde zu überwinden. Stealth, dass man eben versucht hat, Flugzeuge zu entwickeln, die nicht leicht detektierbar sind, sodass eben die Nachteile von Flugzeugen, dass man sie leicht finden und abschießen kann, aufgehoben werden. Und schließlich dieses Thema der Zielgenauigkeit, dass man versucht hat, vor allen Dingen Raketen immer zielgenauer zu machen, ihre Zielbahn immer genauer bestimmen zu können, sodass sie eben immer exakter bestimmte Ziele treffen könnten. Auch das ein Antriebsfaktor. Und schließlich einer, der wiederum zusammenhängt mit Spieltheorie, mit dem Rüstungswettlauf, dass es eben innerhalb des Rüstungswettlaufs, solange es von Vorteil ist, etwas mehr an Waffen zu haben, insbesondere modernen Waffen zu haben, als die andere, es rational ist, nicht mit diesem Mehr aufzuhören, wenn die andere Seite nachziehen kann. Also dieses ist ein Spiel, was man auch als Gefangenendilemma bezeichnen kann. Da ist die Grundstruktur so, dass wenn zwei mögliche Mörder gefangen werden und die beiden dann die Chance bekommen, wenn sie sagen, ich war es nicht, aber der andere war es, eine relativ geringe Strafe bekommen. Wenn sie aber beide sagen, ich war es nicht, eine höhere Strafe bekommen, sie beide den Anreiz haben, den jeweils anderen zu beschuldigen. Und am Ende das Ergebnis dabei rauskommt, dass beide eine gewisse Zeit im Gefängnis landen, weil sie sich gegenseitig beschuldigen, aber es ihnen nicht nachgewiesen werden kann, während eigentlich die optimale Lösung gewesen wäre, dass beide sagen, wir haben es nicht gemacht. Sie aber der anderen Seite nicht trauen, dass die nicht ihrerseits sie verpfeift. Sodass also das Misstrauen übereinander zu einer nicht optimalen Lösung führt. Zu einer Lösung führt, die eigentlich aus der Sicht, wenn sie beide zusammenarbeiten würden, nicht folgen würde. Das ist von einem anderen Denker auch aus der Zeit, Arnold Wolfers, als Sicherheitsdilemma bezeichnet worden. Eigentlich müsste man kooperieren. Und eigentlich war es unsinnig, diese große Zahl von Nuklearwaffen zu haben. Man hatte davon keine Vorteile. Aber da man der anderen Seite nicht traute, ob sie nicht mit ein paar mehr Atomwaffen vielleicht doch versucht sein könnte, einen Vorteil zu bekommen, kam es eben dazu, dass man dann immer wieder nachziehen wollte. Der letzte Antriebsfaktor, nur kurz, der kam damit zustande natürlich, dass es eine große nukleare Infrastruktur dann gab. Die Kosten, um Nuklearwaffen und Trägersysteme zu entwickeln, waren groß. Das sind jetzt Zahlen, die hier von einem Kollegen aus den USA in den 1990er Jahren mal berechnet worden sind. Die gehen deswegen auch nur bis Mitte der 90er Jahre. Und der hat eben ausgerechnet, dass etwa 0,8% des amerikanischen Bruttosozialprodukts in der Zeit zwischen 1940 und 1996 dafür aufgewendet worden sind, um Nuklearwaffen und Trägersysteme zu entwickeln, auf den neuesten Stand zu halten und eben dann entsprechend auch zu beschaffen. Einschließlich auch, muss man sagen, gewisser Folgekosten, die etwa die Erzeugung von Nuklearmaterial hat. Wissen wir ja von der zivilen Kernenergie, was es da alles an Folgekosten gibt. Die hat man natürlich auch im militärischen Bereich mit den ganzen Anlagen, die man dort geschaffen hat. Ich komme jetzt zu dem letzten Block, die Folgen sozusagen im Bereich Politik, Psychologie. Und möchte da nur ein paar Punkte benennen. Der eine Punkt ist, dass wenn Atomwaffen so viele Vorteile haben aus militärischer Sicht, dann ist es natürlich logisch, dass möglichst viele Staaten solche Waffen haben wollen. Und Sie sehen, dass die Anzahl der Atomwaffen von den beiden ersten, USA, Sowjetunion, dann Großbritannien, Frankreich, China, bis in die Mitte der 1960er Jahre langsam, aber kontinuierlich angestiegen ist. Dass es seitdem einen etwas flacheren Anstieg gibt. Und inzwischen gibt es 9 Atomwaffenstaaten in der Welt. Das heißt, es ist schon eine größere Zahl. Aber im Vergleich etwa mit dem, was im Bereich der zivilen Kernenergie geschehen ist, vergleichsweise wenig. Es gibt sehr viel mehr Staaten in der Welt, die Atomwaffen herstellen könnten, technisch, innerhalb relativ kurzer Zeit, weil sie über zivile nukleare Infrastruktur verfügen, auch weil sie wahrscheinlich das Know-how haben, das Wissen haben. Das ist inzwischen alles öffentlich bekannt, wie man eine Atombombe baut. Weil es, und jetzt gibt es verschiedene Gründe, warum das nicht passiert, weil es offensichtlich für sie nicht attraktiv ist. Ein Grund, und ich will da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, ein Grund ist, dass es im Jahre 1967 einen Vertrag gab zwischen den insbesondere USA und Russland, der dann auch andere Atomwaffenstaaten, Frankreich, Großbritannien, China, für dabei getreten sind, der den Nicht-Nuklearwaffenstaaten einen Deal angeboten hat und gesagt hat, wenn ihr auf Atomwaffen verzichtet, dann helfen wir euch bei der Entwicklung der zivilen Nuklearenergie. Allerdings muss man sagen, dieser Deal war nicht jetzt so ganz freiwillig, sondern beide großen Führungsmächte haben auch sehr viel Druck darauf gemacht, auf die anderen Staaten, dass sie auf Nuklearwaffen verzichten. Es ging sogar schon vorher los, etwa ein wichtiger Grund für den Bruch zwischen der Sowjetunion und China war, dass die Sowjetunion kein Interesse daran hatte, dass China Nuklearwaffen entwickelte. Und die Chinesen oder Mao Zedong dann gesagt haben, wir wollen aber Atomwaffen haben und das in Moskau zu erheblichen Verstimmung geführt hat. Auch die Entwicklung der britischen, der französischen Atomwaffen sind eigentlich eher gegen den Widerstand als mit der Unterstützung der Amerikaner entstanden. Dieser Atomwaffensperrvertrag, auf den komme ich nachher nochmal zu kurz zu sprechen, der besteht natürlich bis heute, aber wir sehen eben, dass es eben nicht nun dazu geführt hat, dass es gar keine neuen Atomwaffenmächte mehr gegeben hat, aber es ist eben schwieriger geworden. Ein Punkt, auf den ich nur ganz kurz eingehen will, ist eben, dass diese Abschreckung und die Kräfte, die dazu geführt haben, über Selbstabschreckung, über die Erkenntnisse, über die Folgen eines Nuklearkrieges, nicht verhindert hat, dass es eben in der Welt dann heiße Kriege gegeben hat, dass auch viele, viele Staaten in der Welt sich dann orientiert haben an der einen oder anderen Macht, die Blockbildung eben deutlich über das hinausging, was in Europa passiert ist. Nochmal darauf zurückzukommen. Wir haben also eine große Vermehrung der Anzahl der Nuklearwaffen. Wir haben immer differenzierte Nuklearwaffen. Wir haben aber trotzdem nur Hiroshima und Nagasaki als tatsächliche Fälle, in denen Nuklearwaffen eingesetzt worden sind. Und es ist auch viel darüber nachgedacht worden, warum das so ist. Gut, es gibt eben die Theorie der Abschreckung, dass das möglicherweise daran lag, dass eben beide Seiten wussten, dass ihr Ersteinsatz zu einem Gegenschlag führen würde, der ihnen deutlich höhere Kosten beibringen würde, als sie mit dem Erstangriff an Nutzen haben würden. Es gibt aber auch eine sozialwissenschaftliche Theorie, die sagt, das ist inzwischen so kulturell verankert, dass man von einem Tabu sprechen kann. Und das ist schon in den 1950er Jahren so gekommen. Dass es eigentlich nicht denkbar ist, dass ein Führer in dieser Welt den Einsatz von Nuklearwaffen befiehlt, wissend oder vielleicht auch nicht wissend, man weiß ja nie, wer da so gewählt wird, dass es eben zur Zerstörung der Welt führen könnte. Nun ist es so, dass dieses nukleare Tabu vielleicht einigen Erklärungswert hat, dass man aber sehen muss, dass es immer wieder Großkrisen gegeben hat, in denen wir relativ nah dran gewesen sind, dass Atomwaffen tatsächlich eingesetzt wurden. Auch immer wieder nukleare Drohungen gegeben hat, verbale Drohungen, auch die Erhöhung der Alarmbereitschaft. Nun kann man das in zwei Weisen interpretieren. Man kann einerseits sagen, oh Gott, dieses nukleare Tabu oder auch die Abschreckung, das hätte ganz schnell in die Hose gehen können. Wir sind insbesondere natürlich bei der Kuba-Krise, aber zuletzt bei diesem Able Archer-Menü-Übung 1983 so kurz davor gewesen und dann wäre das alles vorbei gewesen mit dem nuklearen Tabu und mit der nuklearen Abschreckung. Man kann aber natürlich auch argumentieren, trotz dieser Krisen ist es ja nie zu einem Atomangriff gekommen. Also insofern hat das Ganze funktioniert. Wir werden es nie wissen. Beide Interpretationen sind aus meiner Sicht glaubwürdig. Aber natürlich immer auf der Folie des enormen Risikos, dass dieses nukleare Tabu nicht gehalten hätte und vielleicht auch heute nicht hält. Rüstungskontrolle. Ein weiterer Effekt, den diese Aufrüstung hatte, hat dann dazu geführt, dass dann doch insbesondere nach diesen großen Krisen, Kuba-Krise und später dann auch nochmal in den 1980er Jahren, es zu politischer Bewegung gekommen ist. Und das hat sich auch gezeigt in der Rüstungskontrolle. Die Rüstungskontrolle im nuklearen Bereich ist in den späten 50er Jahren entwickelt worden, zum Teil von denselben Personen, die auch diese strategischen Überlegungen angestellt haben. Und die hatte vor allen Dingen drei Ziele. Das eine war strategische Stabilität, dass es eben nicht dazu führt, dass man auf einmal, ohne es zu wollen, in einen Nuklearkrieg kommt. Krisenstabilität und Kostenminimierung. Sie ist dann eben vor allen Dingen praktisch politisch umgesetzt worden in den frühen 1960er Jahren. Kuba-Krise spielt da eine große Rolle. Auch, da werde ich gleich noch drauf kommen, auch Bewegungen gegen Atomkrieg und gegen Atomrüstung in den frühen 1960er Jahren, dann wieder in den frühen 1970er Jahren. Das sind so die wesentlichen Abkommen, die man dann in diesem Bereich getroffen hat. Ein anderer Effekt, auch nur kurz erwähnt, während des Kalten Krieges, die Geheimhaltung, die sowieso wahrscheinlich bestanden hätte, die aber mit den Nuklearwaffen noch mal wichtiger wurde. Man durfte der anderen Seite natürlich möglichst wenig verraten über die eigenen Fähigkeiten im Bereich der Nuklearrüstung. Ein anderer Faktor, wie sage ich es der Bevölkerung, dass sie im Grunde genommen ständig unter dieser Bedrohung der Vernichtung lebt. Und was kann man eigentlich dagegen tun und was kann die Bevölkerung möglicherweise beruhigen? Da gab es vor einigen Jahren einen auch sehr schönen und lustigen Dokumentarfilm, Duck and Cover. Wer den noch nicht gesehen hat, sollte sich mal angucken, wie in den 1950er Jahren dafür geworben worden ist, in den USA in diesem Fall, sich vor den Auswirkungen des Atomkriegs zu schützen. Und da sehen Sie unten links dieses Bild, die Schüler, die dann unter den Schultisch kriechen mussten. Ich bin 1970 in den USA zur Schule gegangen, da haben wir das noch ernsthaft gemacht. Und es ist auch gar nicht falsch, denn die Auswirkungen einer Atomexplosion sind unmittelbar im Umkreis der Explosion absolut tödlich, aber umso weiter man weg ist, umso eher kann man sich auch mit solchen Maßnahmen schützen. Also insofern war es nicht völlig unsinnig, aber es war natürlich völlig inadäquat angesichts der Bedrohung, die damals bestand. Man hat Zivilverteidigung gemacht. Das sind alles Maßnahmen, die, wenn man jetzt direkt getroffen wird, natürlich überhaupt nichts nützen. Die aber, wenn es eben um so kleinere Atomschläge gegangen wäre, vielleicht einen Unterschied gemacht hätten. Nur es ist eben schwer denkbar, dass sowas überhaupt möglich gewesen wäre. Diese Frage der Psychologie kann ich hier nur kurz anschneiden. Ich glaube, dass es eine Pendelbewegung gegeben hat in der Bevölkerung, mal diese Risiken hinzunehmen und mal dagegen zu protestieren. Das hier nur kurz illustriert an den verschiedenen Protestbewegungen, die es gegeben hat, immer mal wieder. Es hat auch Protestbewegungen gegeben, die lange angehalten haben. Ostermarschbewegung in Deutschland, Campaign Against Nuclear Disarmament in England, die gibt es schon seit den 50er Jahren. Aber immer mal wieder gab es Perioden, die Älteren unter Ihnen werden das ja noch selber erlebt haben, wo das mal besonders intensiv war. Also insbesondere in der Zeit des NATO-Doppelbeschlusses. Momentan gibt es auch wieder verschiedene, eher kleinere Bewegungen, aber es hat sie immer gegeben. Sie waren immer dann besonders groß, glaube ich, wenn sich auf der Bühne der Politik besonders wenig getan hat. Also insofern enge Zusammenhänge auch mit den politischen Bewegungen. Können wir aber nochmal genauer darüber sprechen. Ich möchte, weil die Zeit schon fortgeschritten ist, deswegen jetzt zum Ende kommen und noch kurz ein paar Worte sagen zum Stand der Atomwaffen heute. Also wie erwähnt, es gibt 9 Atomwaffenstaaten, Staaten, die über Atomwaffen verfügen, in sehr unterschiedlicher Anzahl. Es gibt darüber hinaus 5 Staaten, in denen Atomwaffen stationiert sind, die aber nicht selber über diese Atomwaffen verfügen. Das sind amerikanische Atomwaffen in NATO-Staaten in Europa. Es gibt auch ehemalige Atomwaffenstaaten. Also es ist nicht so, dass es keine Staaten gibt, die Atomwaffen hatten und dann nie wieder abgegeben haben. Das sind zum einen 3, wenn man so will, Erbnachfolgestaaten der Sowjetunion, Kasachstan, Weißrussland und Ukraine, die dann in den frühen 1990er Jahren gesagt haben, wir geben diese Atomwaffen ab. Die sind dann wieder nach Russland gegangen, aber auch Südafrika. Das ist also der Stand im Bereich der Nuklearwaffen heute. Ob das so bleibt, das ist eine große Frage, denn dieser Atomwaffensperrvertrag, der wie gesagt 1997 abgeschlossen wurde, 1970 in Kraft getreten ist, der ist in einer großen Krise, weil viele von den Nicht-Atomwaffenstaaten sagen, die Atomwaffenmächte, die mit diesem Atomwaffensperrvertrag auch versprochen hatten, irgendwann mal ihre Atomwaffen abzuschaffen, die kommen ihrem Versprechen nicht nach. Es gibt eben immer noch mehrere tausend Sprengköpfe bei den großen beiden Atomwaffenstaaten, USA und Russland. Und sie machen keine Anstalten, darauf zu verzichten. Und das geht auf die Dauer nicht gut. Dieser Atomwaffensperrvertrag wird alle 5 Jahre bei einer großen Staatenkonferenz diskutiert. Das letzte Mal im letzten Jahr. Und da ist es noch mal einigermaßen gelungen, diesen Protest gegen den Atomwaffensperrvertrag im Zaume zu halten. Aber wird immer größer. Es gibt als Moment aktuelle Rüstungskontrollvereinbarung den sogenannten New START-Vertrag zwischen USA und Russland, der 2011 abgeschlossen wurde, in einer Phase, wo unter Obama das Verhältnis zwischen Russland und USA noch einigermaßen gut war. Der hat Begrenzungen, die bis 2018 erreicht sein müssen, dass beide Seiten nur 700 Raketen- und Bombenflugzeuge haben dürfen, Raketen auf Land gestützt oder See gestützt. Da sind auch Marschflugkörper, wenn sie nuklear bewaffnet sein sollten, mit eingeschlossen. Dass sie bis zu 1550 Sprengköpfe haben dürfen. Da steht RVs, das heißt Reentry Vehicles, das bezieht sich auf diese Mehrfachsprengköpfe. Also man darf nur so viele Sprengköpfe, und zwar eben dann, nachdem sie sich möglicherweise im Weltraum voneinander getrennt haben, haben. Bombenflugzeuge werden aber immer nur als ein Sprengkopf gezählt. Das heißt also, im Ernst sind es mehr Sprengköpfe, weil ein Bombenflugzeug kann natürlich mehrere Sprengköpfe zählen, aber man hat, weil man sie schlecht detektieren kann und überprüfen kann, sich geeinigt, dass Bombenflugzeuge wie einen Sprengkopf zählen. Und man darf darüber hinaus noch 100 weitere Bombenflugzeuge und Raketensilos, Abschusssilos haben, in denen keine Raketen stecken oder Bomber, die nicht aktuell geflogen werden, sozusagen Reservekräfte. Darüber hinaus darf man unbegrenzt viele Warheads, also Sprengköpfe, haben, die nicht deployed sind. Deployed heißt, die auf Trägersystemen montiert sind. Reservesprengköpfe, Sprengköpfe, die gerade demontiert werden und so weiter. Das sind die aktuellen Zahlen. Deutlich weniger, als es in der Zeit des Kalten Krieges war. Man ist aktuell relativ nah dran. Beide Staaten werden diese Grenzen einhalten in 2018. Aber natürlich immer noch erheblich große Zahlen. Und dieser Startvertrag läuft bis 2021. Eigentlich sollte schon der nächste ausgehandelt sein. Aber angesichts des Verhältnisses zwischen Russland und den USA ist das im Moment schwer denkbar. Aber um auf einer positiven Note zu enden. Es gibt große Teile der Welt, die als atomwaffenfreie Zonen erklärt worden sind. Da gibt es Verträge zwischen den Staaten auf diesen Territorien und mit den Atomwaffenstaaten, dass dort keine Atomträgersysteme auftauchen dürfen. Also ganz Afrika, ganz Lateinamerika, Zentralasien, Südostasien, alles Verträge, auch die Antarktis. Im Bereich Mittlerer Osten wird seit vielen Jahren darüber gesprochen, ob man eine solche atomwaffenfreie Zone einrichten könnte. Ist im Moment schwierig. Es gibt mit Israel da einen Atomwaffenstaat und mit dem Iran einen Staat, der auch lange Zeit jedenfalls verdächtigt wurde. Aber eben, wie gesagt, Mittlerer Osten wird zumindest gesprochen, Europa hingegen nicht. Worüber gesprochen wird aktuell, ist etwas anderes. Das ist die sogenannte humanitäre Initiative. Die humanitäre Initiative will einen Vertrag aushandeln, mit dem der Einsatz von Atomwaffen völkerrechtlich verboten wird. Diese humanitäre Initiative hat im Herbst letzten Jahres in der UN-Generalversammlung in New York der Vereinten Nationen, und da hat eine Mehrheit von 123 Staaten beschlossen, diese Vertragsverhandlungen zu beginnen, und zwar jetzt schon demnächst. Im März in New York werden also diese Vertragsverhandlungen über das Verbot des Einsatzes von Nuklearwaffen beginnen. Alle Atomwaffenstaaten haben dagegen gestimmt, auch Deutschland hat dagegen gestimmt. Trotzdem werden diese Verhandlungen beginnen. Sie werden vermutlich auch zu einem Ende kommen. Allerdings natürlich, ohne dass eben die Atomwaffenstaaten sich daran halten müssen. Denn es sind völkerrechtliche Vereinbarungen, die dort getroffen werden, die natürlich nur für die Vertragsparteien gelten. Die Idee dahinter ist, dass man politischen Druck aufbaut. Es ist auch in gewissem Umfang eine Alternative zum Atomwaffensperrvertrag, von dem man glaubt, dass er eben nicht viel gebracht hat im Sinne jetzt einer nuklearen Abrüstung. Und die Hoffnung ist, dass dann dieser Vertrag mehr an politischer Macht entfalten wird. Ob es realistisch ist, kann man zweifeln. Wie gesagt, die Bundesregierung zweifelt daran. Sie hat dagegen gestimmt. Sie ist der Meinung, man soll nur auf den Atomwaffensperrvertrag setzen, aber ist damit doch in einer großen Minderheit. Damit möchte ich schließen und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Die Geister, die wir riefen. Ja, also auch wenn wir heute weitaus weniger Nuklearwaffen in der Welt haben als noch in den 80er Jahren, sie sind immer noch da. Und damit auch die Gefahr, dass uns die perfide Logik dieser Waffenart doch nochmal einholt irgendwann. Der Hamburger Friedens- und Konfliktforscher Michael Broska war das mit einem Vortrag über die besondere Qualität und die spezielle Logik nuklearer Waffen. Im kommenden Hörsaal sprechen wir übrigens weiter über den Kalten Krieg. Es gibt ja natürlich noch andere Erklärungsansätze, warum aus diesem Kalten kein heißer Krieg geworden ist. Und eine wichtige Rolle hat dabei möglicherweise eine bestimmte Art der Politik jener Zeit gespielt, die sogenannte Entspannungspolitik. Die gucken wir uns morgen dann an und fragen auch, was wir daraus für aktuelle Krisen vielleicht lernen können. Am Mikro verabschiedet sich Katrin Ohlendorf. Habt einen schönen Abend und bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.